Fotografie neu denken, der Podcast.
Ja, willkommen zum Symposium des Internationalen Festivals fotografischer Bilder, das 2025 in Regensburg stattgefunden hat. Mein Name ist Andy Scholz.
Rethinking Photography.
Ja, wir stecken weiterhin mitten im großen Festivalthema Fakt und Fake. Und der Frage, was wir Bildern heute eigentlich noch glauben können. Als nächstes freue ich mich deswegen auf den Tonmitschnitt von Emma Rüther. Die freischaffende Künstlerin und Kunsthistorikerin aus Düsseldorf hat uns einen Vortrag mitgebracht, der an ein absolutes Fundament der Fototheorie rührt. Ihr Thema lautet ganz prägnant Zeugenschaft. Ob und wie Fotografien die Wirklichkeit abbilden, ist ja schon seit Erfindung des Mediums ein Riesenthema. Emma Rüther blickt mit uns auf die künstlerische Praxis und fragt, wie nutzen Kunstschaffende eigentlich gezielt fotografische Elemente, um eine Zeugenschaft zu fingieren? Wie wird aus einer visuellen Fiktion plötzlich eine gefühlte Wahrheit? Ein hochspannender Beitrag über die ästhetische Glaubwürdigkeit und die bildnerischen Eigenschaften, die ein Foto überhaupt erst zu einem verlässlichen Zeugen machen. Hören wir mal rein.
Ja, also an der Stelle vielen Dank Martin, vielen Dank Andy für die Einladung. Ich freue mich sehr, hier zu sein, auch erst recht nach diesen wahnsinnigen Vorträgen, die jetzt bereits gehalten wurden, und hoffe, ich kann mich da einreihen. Herzlichen Dank. Fotografie wird seit ihrer Erfindung über die Frage versucht, theoretisch zu erfassen, ob und wie sie in der Lage sei, Wirklichkeit abzubilden. Diese Frage ist so konstitutiv, wie sie unbeantwortbar zu sein scheint, denn die zahllosen WissenschaftlerInnen verschiedenster Disziplinen, die Fotografie als theoretisches Vehikel zum Erklären und Verstehen der Moderne nutzen, widersprechen sich in der schieren Masse von Aufsätzen, Büchern und Gedankenspielen verlässlich selbst. So zum Beispiel Crimp: Die Fotografie ist eindeutig zu vielfältig, zu nützlich für andere Diskurse, um je von traditionellen Definitionen der Kunst vollkommen erfasst zu werden. Selbst vermeintlich gesetzte Größen der Fragestellung um die Wirklichkeitsrepräsentation des Fotografischen, wie Roland Barthes, werden von anderen Größen der Wissenschaft, beispielsweise Bruno Latour, explizit verachtet für die Theorien über die Spezifika des Realitätsgehaltes von Fotografien. Die Frage präsentiert sich so als Paradoxon des ewig Aktuellen und akut Veralteten. Wir werden uns nicht einigen können und müssen dies auch nicht, denn die andauernde Diskussion, vor einigen Jahren noch um die Wahrheit der Abbildung in der Digitalfotografie, ist nun mit dem künstlichen Generieren von Bildern durch KI erneut befeuert worden. Seit es fotografische Bilder gibt, ringen wir mit unserem Vertrauen in diese. Wissen wir ja ebenso seit eh und je, dass FotografInnen lügen können und werden. Fotografische Bilder nehmen dennoch regelmäßig, ja ständig, eine Funktion der Zeugenschaft ein, auf die wir uns in Ermangelung handfesterer Beweismöglichkeiten verlassen müssen. Dies lässt sich etwa an der nach wie vor praktizierten Pressefotografie, der Bezeugung von Straftaten und Ordnungswidrigkeiten, zum Beispiel über Blitzerfotos, oder auch dem Fotografieren eines abgestellten E-Rollers zur Beglaubigung einer korrekten Abgabe nachvollziehen. In der Frühzeit der Fotografie erschien der Prozess des Bezeugens noch so, dass die Kamera und die lichtempfindliche Chemie nicht nur bestehende Wahrheiten und Realitäten als passives Instrument aufzeichnen können, sondern auch explizit Wahrheiten hervorkehren können, wie das Beispiel der spirituellen Geisterfotografie zeigt. Unter anderem Röntgen hatten wir ja eben auch gehört. Hier fungierte die fotografische Maschine noch als Apparat, der dem Menschen Tatsachen, die mit dem bloßen Auge nicht erkennbar wären, aktiv aufzeigte, sie erkenntlich macht und Wahrheiten aufdeckt und nicht etwa ein weiteres Suchbild erzeugt. Die Selbstabbildung der Natur gestaltete sich also als Aussage der Welt, die den Kanal der Fotografie als Kommunikationsaufnahme mit dem Betrachter versteht. Heutzutage verstehen und nutzen wir die Bezeugungsfunktion von Fotografien oftmals andersherum. Im Internet wird massenhaft fotografisches Material ausgestellt und archiviert. Die Bezeugungsfunktion wird häufig von den nicht aufnehmenden Usern aktiviert, die in einem beiläufig aufgenommenen Foto, etwa im Hintergrund einer für ein Selfie posierenden Person, einen Promi finden, der als unbeobachtet und damit auch als authentisch wahrgenommen wird. Beteiligt sich der Promi oder die Person noch an einer eigenartigen Aktivität, geht ein solches Bild unter Umständen auch viral und lässt andere User an einem seltenen Moment der Authentizität teilhaben, die aus dem Unbeobachteten resultiert oder vermeintlich Unbeobachteten. Die bezeugende Funktion wird also dann freigesetzt, wenn ein oder mehrere User die Authentizität einer Szene daran feststellen zu meinen, dass der Aufwand der unausweichlichen Bildmanipulation sich auf ein anderes, unfokussiertes Subjekt richtet, beispielsweise die Inszenierung eines perfekten Körpers oder einer perfekten Laune und die Bestrebungen zur Verfälschung sich an anderer Stelle des Bildes erschöpfen. Fotografische Authentizität und die damit einhergehende Bezeugung eines »Es ist so gewesens« entsteht hier also aus dem sozialen Kontext der Fotografie. Die Lesart der BetrachterInnen richtet sich nach dem erwarteten Zeigebedürfnis der HerstellerInnen einer Fotografie, eine Ebene der Fälschung eines Bildes, von der aktuell die meisten KonsumentInnen von Fotos ausgehen können, welche erkannt und zur Information verarbeitet wird. Wie möchte sich jemand darstellen und angesehen werden? Diese Ebene der Manipulation wird vom Betrachter erkannt und vorausgesetzt. Der Drang, andere Elemente eines Bildes zu manipulieren, wiederum meistens nicht. Diese Fähigkeit, verschiedene Erscheinungsformen des Bildes in Bezug zu setzen mit der vermuteten Ursprungssituation, ist konstitutiv für unser Einfühlungsvermögen in ein Bild. Genauer, in die abgebildeten Figuren. Klassische, einfach lesbare Elemente sind beispielsweise die Anmutungen des Analogfilms, besonders eines gealterten, ins Rötliche verblassten Abzuges aus den 70er Jahren. Selbst wenn im Bild nicht durch abgebildete Menschen, die inzwischen aus der Mode gekommenen Frisuren oder Kleidung auftragen, können wir an einer gewissen Alterung der Fotografie die Information über das Alter des Bildes ziehen. Ein Beispiel in zweiter Instanz legt unsere Lesfähigkeit noch weiter offen. Die frühen Bildfilter auf Instagram, als der Post noch nur als Quadrat hochgeladen werden konnte, imitierten verschiedene Formen des alten Bildes. Sie setzten dem extrem digitalen Bild ein Qualitätsmerkmal entgegen, das durch die verschiedenen Filter, teils sogar mit gefälschten Keycode, zunächst den Anschein erweckte, ein rares Einzelstück, ein wertiges Artefakt zu präsentieren. Das kann man, finde ich, jetzt aus der Distanz nicht so gut erkennen, aber bei dem Filter Nashville ist tatsächlich eben dieser Keycode gefälscht, den konnte man aktivieren. Und ich finde auch, dass der Filter Brennan, der ist da in der zweiten Zeile von rechts, in der Mitte, ziemlich stark an den Kodak Gold-Film erinnert. Finde ich mal irgendwie ganz faszinierend. Eine Fotogeneration weiter liefert die App Fuji ein ähnliches Bild der Vergangenheit mit digitalen Wasserzeichen, das die Oberfläche der Bilder von Kompaktkameras der 80er und 90er Jahre imitiert. Man kann da auch zum Beispiel Lichteinfälle, also eigentlich einen defekten Film, als Effekt über diese Bilder legen und setzen. Dass wir über ein komplexes Bildvokabular verfügen, in dem Gestaltungselemente von Fotografien samt Bedeutung vorhanden sind, ist also nicht überraschend. Spannend wird es dann, wenn dies von Elementen der Farbe und Schrift in unterschwellige Bereiche überführt wird. Optische Verzerrungen, chromatische Aberrationen, extreme Perspektivkorrektur, Anschnitte oder geringe Schärfentiefe. Kurz, Elemente, die nicht unmittelbar auf eine Charakteristik der Aufnahmesituation verweisen, aber dennoch wertvolle Informationen über das Verhältnis der Aufnehmenden und der vorgefundenen Szene abbilden. Diese Informationen, der Meinung bin ich, werden unterbewusst verarbeitet und von den meisten BetrachterInnen von Fotografien wahrgenommen und einsortiert. Sehen wir zum Beispiel eine Fotografie, in der Menschen in grellem Blitzlicht stehen und in großer Nähe zur Bildebene, gleichzeitig aber auch eine starke Verzerrung durch ein Weitwinkelobjektiv von vielleicht 28 Bilder, Millimeter wahrnehmen, so kann schnell der Eindruck einer fehlenden Distanz entstehen. Bruce Gildens Porträtserie Face, die ich nur kurz anreißen möchte, hatte einen solchen Effekt. Neben aufsehenserregenden Bildmotiven, Menschen, deren Gesicht offensichtlich von Armut und teilweise auch Sucht gezeichnet war, sind wir der brutalen Schärfe jeder Pore ausgesetzt. Das gleißende Blitzlicht, das im Augenblick der Aufnahme sicher die porträtierte Person kurzzeitig erblinden ließ, so sagt uns zumindest die körpereigene Erfahrung mit grellem Blitzlicht, der offensichtlich unangenehm nahegerückte Fotograf verstärken den Eindruck, die porträtierte Person hätte sich mindestens einmal während der Aufnahme unwohl fühlen müssen. Unsere eigene Eitelkeit lässt uns noch dazu schließen, dass der Akt der Veröffentlichung der Bilder der Personen, die nicht dem gängigen Schönheitsideal entsprechen, eine weitere Unannehmlichkeit und Entblößung für die porträtierte Person darstellt. Entsprechend fallen auch die Kritiken der Bilder aus. Sean O'Hagan von The Guardian kritisierte Gildens Fotografien als grausam, entblößend, beschämend. Joel Meirowitz, Magnum-Kollege von Gilden, findet ähnliche Worte. Er bezeichnet Gilden als aggressiven Mobber. Durchsucht man Meirowitz' Portfolio nach Porträts, findet man Subjekte, die ähnlich eigenartige Gesichter haben, aber aus einer freundlichen Distanz heraus die Aufmerksamkeit vom Silberblick, den schiefen Zähnen und den Pickeln ablenken und inmitten der warmen Farben des Kodachrom-Films eine sanfte, respektvolle Distanz abbilden. Sicher ist der Unterschied, dass Gilden die Makel herausstellt, während Meirowitz sie verschwinden lässt und sogar unter der Idee von Schönheit subsumiert. Die unangenehme Nähe, die wir zu den fotografierten Figuren haben, das schonungslose Blitzen in die geöffneten Augen und ein arges Gefühl der Bedrängnis, das wir aus den Bildelementen heraus destillieren können, also jetzt bei Gilden, nicht bei ihm, sind auf unsere Fähigkeit zum Verknüpfen derer fotografischen Elemente, die wir im Bild sehen, und unsere eigenen Erfahrungen, wie diese Elemente erzeugt werden, sowohl als Fotosubjekte und fotografierende Subjekte zurückzuführen. Das Foto wird also nicht nur visuell wahrgenommen, sondern voll empathisch über andere Sinne erschlossen. Lange Rede, kurzer Sinn. Fotografien transportieren mehr als nur die Summe ihrer abgebildeten, inszenierten Gegenstände. Fotografien vermitteln ihre Aufnahmeumstände und versetzen den zeitgenössischen Betrachter oder die zeitgenössische Betrachterin in die Position der Aufnehmenden, solange die Fotografie mit niederschwelligem Material angefertigt wurde, auf das die Betrachter selbst zugreifen können oder das sie häufig sehen und mit einer gewissen Regelhaftigkeit des Kontextes einordnen können. Dieser Effekt ist in den Wissenschaften wenig erforscht worden und ich vermute dort als Ursache, dass oft schlicht und einfach das technische Wissen fehlt, also die eigene Praxis, um Fotografie dahingehend professionell zu analysieren, wird sehr wohl erkannt und genutzt von anderen KünstlerInnen, die nicht originär mit Fotografie arbeiten. Schon oder gerade in der Frühzeit der Fotografie wurden fotografische Bilder als Zeichen- und Malvorlage genutzt. Einige der bekanntesten Beispiele wären zum Beispiel Eugène Delacroix' Skizzen nach Fotos oder hier auch ein ganzes Bild nach einem Foto, die er sich von Eugène Durieux anfertigen ließ, oder Camille Corots Nutzung von fotografischen Vorlagen, die er in seiner Malerei mitsamt der Bildfehler des Vorlagenmaterials verwendete. Ich habe hier zwei Beispiele zusammengestellt, die in dem Fall keine direkte Paarung sind, aber es gibt in der frühen Glasplattenfotografie gewissen Halationseffekt. Das heißt, wenn Licht auf die Glasplatte trifft, dann reflektiert die sozusagen innerhalb dieser kleinen millimeterdünnen Schicht zurück und gibt so eine Farbverfransung aus. Die Camille Corot, ich hoffe, man kann das von der Distanz ungefähr erkennen, aber der hat die in diese Baumwipfel reingemalt, was total spannend ist, weil das einfach in unserem optischen Eindruck nicht auftaucht. So, dennoch kann bei diesen beiden Malern nicht behauptet werden, dass ein gewisser übergeordneter Zweck oder eine notwendig ans Fotografische gebundene Bildaussage hinter der Verwendung und gar eine Offenlegung von fotografischen Vorlagen stünde. Delacroix bekannte sich öffentlich zu der Beschleunigung, die seine Arbeit durch das mechanische Anfertigen von Vorlagen, insbesondere dem Posieren von Akten, erfuhr, reagierte aber nicht auf einen derzeit stattfindenden Fotografiediskurs über eine neue Wahrheit, die nun in seinen Bildern stattfinden könne. Camille Corot dagegen bediente in seiner Malerei und seiner malerischen Vorhergehensweise bereits das Bezeugen von Momenten, die insgesamt die Grundlage der Malerei der Naturalisten bildete. So war das Hinzunehmen von fotografischen Vorlagen keine konzeptuelle Neuerung, sondern ebenso wie bei Delacroix eine rein praktische Anwendung eines Materials, das in der Malerei bereits diskursiv erschlossen war. Fragen nach Wahrheiten, die sich in gemalten Bildern verstecken, wurden respektive in der Kunst des Naturalismus, des Realismus, Impressionismus und auch später im Kubismus verhandelt. Diese Fragen hatten also gewissermaßen Konkurs und sind vielleicht sogar ähnlich wichtig für das Malerische wie für das Fotografische, nur dass Malerei durch ihre deutlich längere Bestehensdauer eben auch einen deutlich diverseren Diskurs erfahren hatte als die nicht einmal 200 Jahre alte Fotografie. In der Zeitreise durch die Kunstgeschichte bis ins Zeitgenössische begegnen uns einige Maler, die ich hier überspringen möchte. Genannt seien pro forma die offensichtlichen Kandidaten Gerd Richter und Franz Gertsch. Für unser Anliegen drängen sich drei Figuren auf, die ich ein bisschen wild zusammengestückelt hatte, einfach nach viel Recherche auf Messen, habe ich nach vielen Leuten gesucht. Es sind Thomas Demand, Issy Wood und Claire Danio, Cynthia Danio, sorry. Die zeitgenössischen Positionen sind unter dem Gesichtspunkt ausgewählt worden, dass die Nutzung von fotografischen Vorlagen in ihrem Werk eine entscheidende Rolle spielt. Die Vorlagen verleiten in allen Arbeiten dazu, Misstrauen dem Bild gegenüber zu entwickeln. Das Vertrauen in das, was man als fotografisch zu erkennen meint, wird gleichzeitig von dem Gefühl unterwandert, dass etwas in der Darstellung nicht ganz korrekt ist, dass das Medium, das man betrachtet, eben Fotografie und dann doch nicht Fotografie ist. Die Informationen, die man solchen Darstellungen ziehen möchte, flackern und generieren ein Vexierbild zwischen Evidenz und Täuschung. Demands Nutzung von Fotografie und der Veränderung und Anpassung des Mediums ist offenkundig. Die Rekonstruktion fotografischer Bilder, teils historischer Begebenheiten, die durch die Presse gingen, in Pappe, bereinigt von Menschen. Diese Bilder geben sich erst auf den zweiten oder dritten Blick als Konstruktion aus Pappe zu erkennen. Lange vor dieser Erkenntnis vermutet man vor sich, die Fotografie einer etwas befremdlichen Alltagsszene zu finden. Dass etwas nicht stimmt oder sogar fehlt, so möchte ich behaupten, fällt nahezu allen BetrachterInnen auf. Die Vermutung, vor einem Gemälde zu stehen, kommt nicht auf die Idee, ein fotografiertes Modell zu betrachten, spät. Der visuelle Eindruck, der uns dazu verleitet, eine Fotografie erster Hand vor uns zu sehen, lässt sich in der Fiktion von Perspektive finden. Schon Rodchenko nutzte die Fähigkeit von Kameras, besonders solche, die mit weitwinkligen Linsen ausgestattet waren, extreme, ans Abstrakte grenzende Szenen zu erzeugen, da die Flucht der Linien sich mit sinkendem Wert der Brennweiten wortwörtlich zuspitzte. Diese Flucht der Linien, die sich in Fotografien dann besonders deutlich zeigen, wenn man die Kamera schief hält, heißt nicht parallel zu horizontale oder vertikale ausgerichtet, ergibt und ergab sich nie logisch in anderen Medien der Darstellung. Sehen wir Perspektive, verrechnen wir den Informationsgehalt der Abstände und Verhältnisse zu unserer Wahrnehmung im Raum. Künstler des 15. bis 18. Jahrhunderts nutzten dieses Wissen, um findige Perspektivtricks zu gestalten, etwa um Räume zu erweitern. Ich habe hier, ich konnte es mir nicht nehmen lassen, zwei Lieblingsbeispiele eigentlich mitzubringen. Wir haben hier einmal von Borromini diese, man kann, glaube ich, sehr gut sehen, wie diese Perspektivkonstruktion funktioniert. Das ist eben so eine extrem gestauchte Fiktion von 30 Metern, die sich da eigentlich visuell ergeben, sind aber in Wahrheit nur 8. Wenn man das Ganze umdreht, gibt es so eine Art Scheinriesentäuschung. Und hier Bramante, das ist vor Ort besonders eindrücklich. Man kann, glaube ich, ganz gut erkennen, auch das ist die erste architektonische Fiktion von Perspektive. In dem Fall malerisch, und das ist einfach ein komplett gemalter Bildraum, der sich da auftut. Aber nur nebenbei. Dies lässt sich auch an der Anwendung von Lochkameras ablesen, deren Aufbau lange, mindestens bis der Fotoapparat erfunden wurde, orthogonal zum Boden gesetzt war und dadurch keine vertikalen Fluchten erzeugte. Massen von mechanischen Skizzen und Illustrationen zeigen den immer gleichen Aufbau des Apparates in einer Weise, die keine entsprechende Flucht nach oben oder unten zu erzeugen mochte. Ob dies Produkt eines entsprechenden Verständnisses von Raumdarstellungen, die der Wahrnehmung durch das menschliche Augensprach sein sollte oder andersherum Sehgewohnheiten produzierte, die für natürlich gehalten wurden, sei zunächst dahingestellt. Wichtig ist, dass eine perspektivische Verzerrung entlang einer sogenannten Dreipunktperspektive nicht üblich war und erst mit der Komprimierung von Fotoapparaten zu handlicheren Größen, dem Experimentieren mit dem Bild der Kamera, der Verbilligung des einzelnen Fotos und ganz wichtig, dem vermehrten Aufkommen von AmateurfotografInnen, die teils gewisse Kompositionsregeln nicht einhielten, da sie mit ihnen nicht vertraut waren, aufkamen. Die Dreipunktperspektive ist also in ihrer Verbreitung ein Produkt des 20. Jahrhunderts und wird durch die Nutzung dieser dynamischen Konstruktion im Comic zum Beispiel weiter befeuert. Blickt man nun im Vergleich auf das Foto Badezimmer von Thomas Demand, sieht man dort eigentlich vor allem schiefe Linien, hervorgehoben durch die Papierkacheln des nachgebauten Badezimmers. Diese schiefen Linien tauchen bei einigen Konstruktionen Demands auf, besonders oder gerade deswegen bei den glaubwürdigsten Modellen. Ich glaube, es ist, ergibt sich von selbst, was ich mit dieser Dreipunktperspektive meine, dass es einfach leicht nach unten fluchtet an der Stelle und eben nicht die Parallelen zum Bildrahmen eingehalten sind. Issy Wood entlehnt eine andere fotografische Spur für ihre Malerei. Die britische Künstlerin wird in verschiedensten Magazinen nicht nur für ihre Malerei und Musik gefeiert, sie wird mit den Bildern, die sie erzeugt, als eine Repräsentantin ihrer Generation gesehen. Dieses Klischee, das gerne von KuratorInnen auf junge KünstlerInnen kaschiert wird und damit oft seine Bedeutung genauso schnell verliert, wie sie auferlegt wurde, mag in diesem Fall tatsächlich zutreffen. Issy Wood bedient sich an einer zeitgesichtigen Bildwelt. Motive von ihr sind beispielsweise Collagen von gemalten Handyfotos, Autointerieurs, Fotos von Modenschauen und das Selfie, das offensichtlich mit den späten Millennials in der Generation Z in Verbindung gebracht wird, ja quasi schon als Synonym gesetzt wird. Besonders ist dabei nicht nur die Nutzung von Vorlagen, die sich als offensichtlich fotografischen Ursprungs entpuppen, sondern die sorgfältige Etablierung einer Malweise, die sowohl die typischen Farben, die eine iPhone-Kamera ausgibt, als auch die Digitalkörnung imitiert. Ich habe hier einmal einen Vergleich mit einer etwas früheren Kamera genommen. Ich habe kein iPhone selbst und konnte diese Fotos nicht machen. Ich finde aber, man sieht das irgendwie auch trotz dieser etwas schlechteren Projektion ganz gut, dass diese Farben von dem Selfie von der Person, die ich aus dem Internet habe, wirklich einfach sich mit diesen Malereien von ihr doppeln und die auch in Bildern, die zum Beispiel nicht eigentlich durch das iPhone geschleust wurden oder davon aufgenommen wurden, immer wieder auftaucht. Sekunde. Auch hier bedient unsere Einordnung gewisser fotografischer Produkte den gewünschten Effekt der Künstlerin. Der Zoom mit dem Handy, die ungesättigten, fast grauen Farben Eine Undeutlichkeit der Kanten und Kontraste lassen die Motive als rohe Resultate von Langeweile oder Alltag erscheinen und tragen das visuell interessante Bild an Inouï herein, das auch mit der Selbstinszenierung der Künstlerin konvergiert. In der Detailansicht des Selbstporträts 52 vermischt sich der Pinselduktus, kleine, gleich große Striche und Tupfer mit der Körnung eines iPhones. Finde ich, kann man auch hier wieder extrem gut erkennen, dass einfach der Auftrag wirklich so ein Digitalkorn sauber imitiert. Zum Abschluss möchte ich noch die Malerei Cynthia Danos ins Auge nehmen, deren Bilder oft Natur zeigen, die von einer Fotografie abgemalt wurde, die aus einem Apparat kommt, der günstig oder zumindest veraltet zu sein scheint. Danos Werke zeigen Landschaft mit viel Blau, Grün und Weiß. Bilder, die so aus einer Digitalkamera, die vollautomatisch arbeitet und normalerweise als Point-and-Shoot bezeichnet würde, kommen. Die Malereien, die teils auch wie Bilder von eingebauten Einparkkameras oder Türklingelkameras, wie sie in den USA verbreitet sind, erscheinen, erwirken eine kühle Distanz zu dem so sonnigen Motiv. Die Imitation eines überbelichteten Schattens, wie er bei dem Bild A Picture-like zu sehen ist, erzeugt den Eindruck einer trägen Mittagshitze, aber suggeriert auch eine Erinnerung. Die leichte Beugung der Linien am Boden, verstärkt die Idee, das Bild wäre das Resultat der Aufnahme mit einer Point-and-Shoot-Kamera und ruft so eine Idee vergangener Zeiten auf, als diese kleinen Kameras noch nicht inflationär von Handykameras ersetzt worden waren. Verstärkt wird dies über den Eindruck, das Blaue eines stark überbelichteten Schattens in einer JPEG-Datei zu sehen, der sich nicht über digitale Nachbearbeitung korrigieren lässt. Da habe ich tatsächlich meine einzige Aufnahme selbst mitgebracht, die, glaube ich, das sehr gut abbildet, was ich meine. Das Bild Rectangular Forest, das auch das Resultat einer abgemalten Action-Cam-Fotografie sein könnte, distanziert ähnlich. Die flirrende Natur ist grotesk verzerrt und lässt den Betrachter irgendwie ratlos und auch in Fremde zurück. Was ergibt sich nun aus den Werken dieser drei KünstlerInnen? Um endlich das Fazit einzuleiten, lässt sich feststellen, wir sind imstande, fotografische Elemente wie Motiv und Medium voneinander zu trennen und im fertigen fotografischen Produkt abzuleiten, wie sich der Entstehungsprozess gestaltet hat. Gewöhnung an Fotografie deutet in der Antwort das Indexikalische um, führt dazu, dass der Index bei bekannten Formen der Fotografie, die nahezu jeder praktiziert und konsumiert, auf die Technik verweist. MalerInnen und BildhauerInnen nutzen diese Informationen schon seit Jahren und gehen damit so behende um, dass man meinen könnte, wir Fotoleute würden dies auch bereits tun. Um Fotografie heute zu verstehen, müssen wir unseren Mitmenschen und uns selbst ein größeres Fototechnik-Vokabular zutrauen und lernen, zurück zum Material der Apparate zu finden. Danke.
Ja, wie weit reicht die Zeugenschaft eines Bildes und wo wird sie bewusst fingiert? Vielen Dank an Emma Rüther für diesen faszinierenden Blick auf das Verhältnis von Fotografie, Kunst und Glaubwürdigkeit. Es wird einmal mehr klar, nur weil etwas aussieht wie ein fotografischer Beweis, muss es noch lange kein Fakt sein. Aber genau in dieser Lücke entfaltet die Kunst ihre größte Kraft. Ja, noch bis zum 28. August ist die Preisträgerausstellung in Karlsruhe zu sehen und vom 11. bis zum 13. September sind wir dann in der Kunsthalle Düsseldorf auf der Kunstbuchmesse Between Books, danach auf der Frankfurter Buchmesse vom 7. bis zum 11. Oktober und werden dort wieder zahlreiche Fotobuchtalks auf unserem Stand stattfinden lassen. Und wir geben auch wieder einen Ticketrabatt durch über unseren Newsletter, also ganz schnell eintragen unter deutscherfotobuchpreis.de/newsletter. Ja, und die Preisverleihung ist am 21. November 2026 in Regensburg. Infos, ihr wisst schon, demnächst hier mehr. Selbstverständlich sind diese Informationen auch in den Shownotes für euch zum Anklicken aufbereitet. Ja, vergesst nicht, den Podcast zu abonnieren, um den Anschluss vielleicht nicht zu verpassen sozusagen. Und wenn euch die Folge gefallen hat, lasst mir gerne eine Bewertung auf Spotify oder Apple Podcast da. Vielen Dank bis hierhin fürs Zuhören. Bleibt kritisch. Und bis zum nächsten Mal bei Fotografie Neudenken. Ciao, ciao.
Rethinking Photography.
Fotografie Neudenken, der Podcast.